Das ist das Buch, das mir Sabine im Frühjahr 2013 auf den Tisch legte, als wir bei Ihnen eingeladen waren, bei ihr und ihrem Mann Irmgard und ich, kurz vor unserem besagten Urlaub. Und sie hat dieses Buch einfach nur auf den Tisch gelegt und hat gesagt: Ich habe das Buch gerade gelesen und es hat mich sehr ermutigt. Und sie wollte eigentlich noch was draus vorlesen und noch etwas mehr dazu sagen. Aber dann sind wir drüber weggekommen. Und als wir nach Hause fuhren von diesem Abend bei Sauers, da dachte ich mir, krass, die Sabine hat ein Buch auf den Tisch gelegt, wollte darüber reden und hat es nicht getan. Und dann kam mir irgendwie, das hat was zu bedeuten. Und dann dachte ich mir, vielleicht will Gott mir dadurch oder will Gott uns dadurch etwas sagen. Und dann habe ich dieses Buch, weil es eben, wie gesagt, nur noch antiquarisch gibt, versucht, antiquarisch zu bestellen. Und es kam nicht rechtzeitig und ich war enttäuscht. Ich dachte mir, Mensch, ich hätte jetzt 2 Wochen Urlaub, ich würde das Buch gerne lesen. Bestimmt ist das wichtig für uns. Und dann flogen wir also in den Urlaub und als wir dort ankamen, standen 2 Exemplare dieses Buchs im Bücherregal, dort, wo wir waren. Krass, oder? Ja, also, und so fing das hier mit dem CZA an. Das war eigentlich eine krasse Begegnung nach der anderen. Aber Gott hat in diesem Falle die Sabine gebraucht, die einfach dieses Buch rauszog und sagte: Hier, das wäre gut, das zu lesen. Ich empfehle es euch sehr, wenn der Glaube Feuer fängt. Also, wenn ihr nochmal so ein Turbo Booster kann man jetzt ja schon fast eigentlich ungestraft nicht mehr sagen, aber so ein Turbolader braucht für euren Glauben. Ich empfehle euch das sehr, wenn der Glaube Feuer fängt. Es gibt es antiquarisch noch zu kaufen, ist nicht teuer, aber unglaublich lesenswert. Und so ging es dann weiter. Ich habe euch letzten Sonntag schon erzählt. Dann beteten wir und sagten: Herr, wenn du eine Tür für uns hast, sind wir bereit, durchzugehen. Und dann flogen wir zurück. Und wie wahrscheinlich ist das, dass wir im selben Flugzeug sitzen werden wie Georg und Dieter? Wie wahrscheinlich ist das, dass wir auf dieses Flugzeug warten, das aus Finnland kommt, dass wir gleichzeitig da uns begegnen? Auch das sind, also, und ich könnte jetzt ja, und wenn wir wieder Ausgangspunkte haben, da erzählen wir ja im ersten Teil auch die Geschichte dieser Gemeinde und wie Gott das zusammengeführt hat. Es sind so viele Dinge, die sind so unwahrscheinlich. Aber, und darauf möchte ich heute hinaus, in allen Fällen waren es Menschen. Das waren Menschen, die hatten einen Namen. Das waren keine besonderen Menschen. Das waren keine außergewöhnlichen, großartigen Leute, die von sich irgendwie besonders was hielten, sondern das waren einfache Menschen, die Gott gebraucht hat, die wir heute noch anrufen können, die alle einen Namen haben. Und das ist tatsächlich so das nächste Geheimnis, das dritte Geheimnis, wie wir unseren Glauben stärken können oder wie unser Glaube gestärkt werden wird. Und du erinnerst dich vielleicht, wenn wir Taufe haben und wir werden auch wieder Taufe haben, warte mal, ein bisschen höher, so ein bisschen höher. Wir werden auch wieder Taufe haben und wir werden diese Taufe tatsächlich auch in unseren Räumen durchführen können. Es wird leider früher werden, weil wir einfach jetzt mit diesen ganzen anderen Fragen zu viel zu tun haben. Aber wenn wir dieses Taufvideo aufnehmen, dann bitten wir jeden, der getauft werden möchte, doch auch 2 Leute zu nennen, die für ihn auf dem Weg seines Glaubens wichtige Menschen waren. Erinnert euch an diese Videos, die immer mich persönlich auch unglaublich berühren und uns alle eigentlich, und das ist so ein wunderbares Zeugnis, so eine wunderbare Möglichkeit, auch ganz viele Menschen noch zu erreichen. Aber sie, und das sind dann immer ganz, es sind ganz unterschiedliche Menschen. Das ist die Oma oder der Opa, die mir auf dem Weg zum Glauben geholfen haben, die mir ein Vorbild sind. Es ist die Mutter oder der Vater. Es ist der Partner. Es ist der Lehrer gewesen. Es ist der Pfarrer gewesen. Es ist der Jugendleiter gewesen. Stell dir vor, der Jugendleiter, es war eine ganz einfache Frau, die eine Kinderstunde hatte in den USA, und einer ihrer Jugendlichen, jungen Männer, also Buben eigentlich noch, die da in diesen Kindergottesdienst gingen, war Billy Graham. Stell dir mal vor, du bist die Frau, die die Kinderstunde macht für Billy Graham. Und du, durch dein Zeugnis, hilfst ihm zum Glauben. Wie groß wird deine Belohnung sein im Himmel? Auch wie groß ist die Frucht deines Lebens, obwohl du vielleicht gar nicht durch die Welt gereist bist und vielleicht dein Name auch gar nicht bekannt ist. Aber du bist doch ein zentraler Baustein gewesen auf dem Weg auf dem Weg des Glaubens von diesem berühmten Mann. Und so gibt es ganz unterschiedliche Menschen, die auch in meinem Leben zur richtigen Zeit plötzlich aufgetaucht sind und mich ermutigt haben, mir geholfen haben, mir meinen Glauben gestärkt haben. Und ich denke, das ist jetzt so, dass wir in einer Zeit leben, wo unser Glaube und das, was wir eigentlich, wofür wir stehen, tatsächlich geprüft wird. Und ich möchte, dass du dich mal von diesem ganzen Quark, der uns umgibt, einfach mal löst und sagst, okay, das ist jetzt eine Prüfung, in der ich bin. Und es soll sich mal erweisen, ob ich wirklich Jesus nachfolge. Also wir haben 9 Wochen darüber gesprochen, dass wir daran erkannt werden, dass wir Liebe untereinander haben. Und da kann es doch nicht sein, dass wir dann übereinander herfallen und einander verachten und schlecht übereinander reden. Das kann doch da nicht sein, nach 9 Wochen, wo wir darüber geredet haben, dass wir nicht Christen sind, sondern Menschen, die Jesus nachfolgen. Und dass das Zentrale ist. Und so nimm das, was du jetzt gerade erlebst, nimm es als Prüfung. Prüfung deines Glaubens, Prüfung von dem, was du eigentlich wirklich bist. Und wenn du merkst, wie wir jetzt auch gemerkt haben, zum Beispiel auch wieder mit unserem Online-Ding, da ist jeden Sonntag das für uns eine Prüfung und wir merken Schwachstellen und wir bitten Menschen, uns zu helfen. Jason ist heute extra gekommen, nochmal aus Erlangen, hat schon einer Gemeinde geholfen, hilft jetzt uns. Und so ermutigt er uns und ermutigen wir uns gegenseitig und schmerzen auch Fehler vielleicht, die da sind, aus. Das ist der Sinn der Prüfung, dass du siehst, wo du stehst. Aber in allen Fällen ist es so, dass du vielleicht auch, wenn ich jetzt das Mikrofon rumgeben würde, also Werner hat mir heute erzählt, dass in wenigen Wochen sich das 4 Jahre jährt, dass er hier ins CZA gekommen ist und wie wichtig viele Menschen hier im CZA für ihn und für sein Leben und für das, was er in seinem Leben erlebt hat, gewesen sind. Und ich habe gedacht, wir werden vielleicht ein kleines Video mit ihm aufnehmen und das dann zu diesem Jubiläum auch zeigen, wo er ein bisschen davon erzählt, was Gott in seinem Leben getan hat. Und ich denke, jeder von uns könnte hier erzählen, ja, da war der und da kam der um die Ecke und da stand der Heinrich plötzlich mit irgendeinem Zettel in der Tür und hat gesagt, du, was machst du Sonntag? Und dann denkst du dir, was will der von mir? Und dann sagt Heinrich, du kommst mit dem Gottesdienst so. Ja, also für manche Leute braucht man auch da so ein bisschen so die klarere Ansage. Aber alle diese Menschen haben dir Einsicht gegeben, sie haben dich ermutigt, sie haben dir Perspektive gegeben und auch Hoffnung. Und mein Punkt heute ist, ich werde dir gleich zeigen im Evangelium bei Johannes und vielen prominenten Menschen, wo es genauso gewesen ist. Aber das, was du heute für dich mitnehmen sollst, ist, sei du so ein Mensch im Leben von anderen. Lass dich von Gott gebrauchen. Sei du so ein Mensch, der andere ermutigt. Und es gibt hier ganz viele Menschen, also im Augenblick heute nicht so viele und in den nächsten Wochen vielleicht auch noch nicht so sehr viele, aber es gibt auch relativ viele Menschen, wo du einfach sagen kannst, du, setz dich mal neben mich. Schau mal, was ich mache hier. Du kannst mithelfen. Oder du kannst jemanden einladen und sagen, du, ich habe einen Platz neben mir reserviert, komm nächsten Sonntag, lass uns nebeneinander sitzen, lass uns diesen Gottesdienst gemeinsam erleben. Oder du sagst, ich möchte mit diesem Menschen das online schauen. Du lädst ihn ein zum Frühstück und dann schaut ihr gemeinsam online den Gottesdienst. Es ist fast so gut, wie dabei zu sein. Auch danke dir, Lucia, für deinen wunderbaren Dienst, den du tust und diese tolle Atmosphäre, die du verbreitest. Ja, das ist ein Applaus wert. Wir haben leider keine Mikrofone hier im Saal, aber der Saal applaudiert. Sei du so ein Mensch. Johannes in seinem Evangelium beginnt am Anfang damit, wie er Glauben in seinem Leben bekommen hat. Und es sind ein paar Verse, die ich dir jetzt lesen werde. Es sind sogar 20 oder 23 Verse, vielleicht eine kleine Überdosis an Bibel. Aber ich denke, es ist okay, wir gehen da einfach mal schnell durch und schauen uns das an, wie Gott in diesem Leben der Menschen, die wir gleich vorgestellt bekommen, gehandelt hat. Und wie er den Glauben in diesen Menschen wachgerufen hat. Und dann erinnere dich an die Menschen, die in deinem Leben schon waren und dich im Glauben ermutigt haben, die dir Vorbild gewesen sind. Erinnere dich daran, erzähle davon. Und dann, vielleicht möchtest du jemand sein, der andere ermutigt. Auch wenn du noch Jesus nicht nachfolgst, kannst du trotzdem für jemand anderes eine starke Ermutigung sein. Also, und Johannes, der uns jetzt diesen Bericht gibt, wir sind im ersten Kapitel des Johannesevangeliums im Vers 32, Johannes berichtet weiter, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Also, der Johannes, ihr wisst, das ist der Täufer, der hat ziemlich krasse Ansagen gemacht, hat gesagt, ihr verrotteten, elenden, verlorenen, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahegekommen. Und die Leute waren so erschüttert, dass sie alle dann zum Jordan gepilgert sind und er hat sie getauft. Und eines Tages kam auch Jesus an den Jordan und hat gesagt, Johannes, taufe mich. Und dann sagt Johannes, um Gottes Willen, auf keinen Fall, eigentlich müsstest du mich taufen, ich werde dich auf keinen Fall taufen. Aber dann hat er es doch getan und dann kam eben der Geist Gottes auf Jesus runter wie eine Taube vom Himmel herabkommen. Vielleicht ist es auch dieses Geflatter von einer Taube, was er da wahrgenommen hat. Also wenn Tauben so flattern, das ist manchmal so, wie der Heilige Geist so wirkt. Das sind so heftige Bewegungen. Jedenfalls, was er da auch immer gesehen hat, er sah es. Er sah es. Und wer er ist, wusste ich vorher noch nicht. Das war mir vorher nicht klar. Bevor ich es sah, habe ich es nicht gewusst, sagt Johannes. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihm bleiben wird. Und dann weißt du, dass er es ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und das ist das, was wir auch hier im CZA gerne so erreichen möchten, dass du dich mit dem, was hier passiert, derart identifizierst, dass du zu Menschen sagst, komm mal mit, du musst das sehen und dann musst du das erleben und dann, wenn du es gesehen hast und wenn du es erlebt hast, dann kann es sein, dass du davon auch ergriffen wirst. Und weil ich es gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Und darauf kommt es ja an. Es kommt darauf an, welche Antwort du mit deinem Leben gibst. Ist dieser Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes? Ist er wirklich der Auferstandene? Ist er wirklich hier? Lebt er wirklich? Spielt er wirklich heute noch eine Rolle in deinem Leben? Ich habe es gesehen, sagt Johannes. Und weil ich es gesehen habe, ich wusste es vorher nicht, aber weil ich es gesehen habe, habe ich geglaubt. Und dann benutzt Gott den Johannes und dann kommt dieser Stein ins Rollen. Jetzt dieser Johannes, der hat es jetzt begriffen und hat jetzt gewusst, wer dieser Jesus ist. Und Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an der Stelle. Also jeder damalige sozusagen Rabbi oder so, der hatte Nachfolger, Jünger, Lehrlinge und Johannes steht jetzt hier mit zwei seiner Jüngern da und als Jesus vorüberging, da schaute Johannes ihn an und sagt, zu seinen beiden Jüngern, seht, dieser ist Gottes Opferlamm. Wir haben das auch gerade gesungen. Dieser ist Gottes Opferlamm. Er ist der, der meine Schuld, deine Schuld, unsere Schuld weggetragen hat. Er ist derjenige, der von Gott gesandt wurde. Und als die beiden Jünger das hörten, folgten sie ihm nach. Siehst du, wie Gott den Johannes gebraucht hat, um jetzt seine beiden Jünger auf Jesus hinzuweisen? Und bloß weil er gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, haben die gesagt, okay, dann folgen wir ihm nach. Tschüss. Bisschen natürlich, wenn man sich fragt, Mensch, zwei Jünger weniger, aber gut. Und sie folgten und hatten aber auch keine Ahnung vorher. Und dann dreht sich Jesus zu ihnen um. Sie wissen ja jetzt noch gar nicht, was auf sie zukommt. Sie sind aber auf dem Weg. Sie haben schon mal eine Entscheidung getroffen. Ich will mal gucken. Jesus dreht sich zu ihnen um. Sieht zwei Gestalten hinter ihm herlaufen und fragt sie, was sucht ihr? Sie antworten, Rabbi, wir würden gerne wissen, wo du wohnst. Kannst du uns deine Adresse geben? Das ist eine gute Frage. Jesus, wo wohnst du? Wo bist du zu finden? Wenn wir dich suchen würden, wo würden wir dich finden? Und zum Beispiel kannst du, so hat das uns verheißen, Jesus finden, wenn du in den Gottesdienst kommst oder wenn du in den Gottesdienst online schaust. Ist zwar vielleicht nicht ganz so optimal, aber wir beten, dass es so optimal wie möglich ist für dich auch, dass du bei dir zu Hause so richtig erfährst, dass auch Jesus bei dir ist. Aber dort ist Jesus zu finden, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln, wo sein Wort verkündet wird. Dort ist Jesus zu finden. Jesus, wo wohnst du? Und Jesus sagt, kommt mit, dann werdet ihr sehen. Das ist nichts, was du dich theoretisch von dir halten müsst, sondern komm mit, lass dich mitnehmen. Komm mit auf den Weg, den wir gemeinsam gehen, jetzt schon 8 Jahre. Bleib nicht mehr länger am Rand sitzen, sondern bring dich ein, komm mit. Und du kannst dich beispielsweise einbringen, indem du so eine Ermutigung wirst für andere Menschen. Komm mit. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Und es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, 16 Uhr. Und dann blieben sie noch bis zum Abend. Jesus lädt sie ein, mitzukommen. Und einer der beiden Jünger, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Es war der Bruder von Simon Petrus. Der Petrus, der später auf dem Wasser gelaufen ist und abgesoffen ist, der zu Jesus gesagt hat, ich kenne dich nicht, oder zu den Wachen gesagt hat, ich keine Ahnung, wer Jesus ist. Um diesen Menschen geht's. Und das ist jetzt so der Anfang von seinem Glauben. Und wen gebraucht Gott? Den Andreas. Der Andreas hat gesehen, wo Jesus wohnt. Und er trifft den, und wenig später trifft er seinen Bruder. Er trifft ihn. Und worüber redet er? Er sagt ihm, du, ich muss dir erzählen, wir waren gestern bei Jesus zum Abendessen. Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Das ist nicht irgendein Pastor gewesen, irgendein Pfarrer gewesen, der einen speziellen Auftrag hatte, sondern das war einfach nur ein begeisterter Mensch, der gerade mal den Abend mit Jesus verbracht hat und jetzt seinem Bruder, den er zufällig getroffen hat, einfach erzählt hat, du, wir haben Jesus getroffen. Ungefähr so begeistert, wie wenn du irgendwie der Fan einer Fußballmannschaft bist und die Fußballmannschaft hat im letzten Spiel gewonnen und du triffst irgendjemanden und sagst, du, ey, ich muss dir erzählen, wir haben gewonnen, 3-2 haben wir gewonnen. Ist für dich ganz normal, das einfach zu erzählen, weil du total begeistert bist davon. So begeistert war der Andreas und sagt zu dem Petrus, du, wir haben den Messias gefunden. Und der Andreas, der hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass das mal ein Billy Graham werden wird. Der hat noch keine Ahnung gehabt, was Gott mit diesem Petrus alles noch vorhatte. Und du hast auch keine Ahnung, was Gott mit den Menschen vorhat, zu denen dich Gott führt, auf die du die du auf ihn hinweisen kannst. Und dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Und das ist auch eine Sache, die wir uns vielleicht angewöhnen sollten. Wenn du jemanden einlädst, lad ihn nicht einfach nur ein, sondern hol ihn ab und nimm ihn mit. Denn es ist nicht einfach, in den Gottesdienst zu kommen, wenn du noch nicht im Gottesdienst warst. Es ist nicht einfach. Es braucht den Andreas, es braucht die Menschen, die in dem Umfeld anderer Menschen sind. Es braucht diesen Anknüpfungspunkt. Sag du, pass mal auf, ich stehe morgens früh um 8.30 Uhr oder 9 Uhr oder wann du ihn auch abholen möchtest, 9.30 Uhr vor der Tür. Ich hole dich ab, nehme dich mit. Zeig dir unsere Räume, ich zeig dir deinen Platz, ich stell dir ein paar Leute vor, dass du dich gleich herzlich willkommen fühlst. Und dann passiert Folgendes. Jesus sieht den Simon kommen. Und das ist das, was dann, wisst ihr, das ist das, was so den Glauben dann stärkt, wenn das alles mal so ins Rollen kommt, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, wenn wir uns so gebrauchen lassen, dann kommt eins zum anderen. Jesus sieht den Simon und bekommt einen prophetischen Eindruck. Und das ist durchaus möglich, dass das auch unter uns passiert, dass wir jemanden kommen sehen, so wie Georg in das Flugzeug gekommen ist und hat gesagt, du, der du da sitzt, Gottfried, du, dich will Gott gebrauchen. Du sollst in Zukunft Fels heißen. Von jetzt an bist du der Petrus. Von jetzt an bist du der, den ich besonders gebrauchen möchte. Seht ihr, wie das zusammenhängt? Aber das hängt alles von Menschen ab, die Gott gebrauchen kann. Und das hängt eigentlich letztlich von dir ab. Wenn du sagst, oh, ich ziehe wieder meinen Tarnanzug an, hoffentlich gebraucht mich Gott nicht, hoffentlich bringt er mich nicht in irgendeine peinliche Situation. Ich würde mal sagen, das an sich ist peinlich. Und dann geht das so weiter. Der Johannes, der hat das so kunstvoll auch aufgeschrieben. Er hat gesagt, das geht immer um Sehen, gesehen werden, Sehen und Glauben, Sehen und Glauben. Jemand gebraucht Gott und der bringt jemanden, der sieht, der glaubt und der erzählt es wieder jemanden, der sieht und der glaubt. Und als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Bei dem Philippus war es jetzt so, da sagt Jesus, du folge mir nach. Und der Philippus sagt, okay, er folgte ihm nach. Und später begegnet Philippus dem Nathanael. Und er sagt, hey, Nathanael, ich muss dir was erzählen. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat. Und der in den Propheten angekündigt ist, es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Jesus, Josefs Sohn. Also wenn du mal gefragt wirst, was der Nachname von Jesus ist, Josefs Sohn. Jesus, Josefs Sohn. Christus ist der Titel. Josefs Sohn ist sein Nachname. Jesus, Josefs Sohn. Und jetzt begegnet dieser Philippus in seiner Begeisterung dem Zyniker, dem Skeptiker. Was kann aus dem Musikum Gutes kommen? Was kann von Kirche Gutes kommen? Was kann vom CZA Gutes kommen? Was kann von so einer komischen Gruppe von Menschen Gutes kommen? In diesem Falle sagt er, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und natürlich begegnen Menschen auch Leuten, die Jesus nachfolgen, mit Vorbehalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es so leicht wie möglich machen, für sie zu kommen. Nicht unnötig schwer, dass wir nicht große Hindernisse aufbauen, sodass möglichst keiner kommen kann, weil es einfach zu schwierig ist zu begreifen, zu unbequem, zu keine Ahnung was. Was kann da schon Gutes kommen? Und der Philippus diskutiert gar nicht mit ihm und sagt, du weißt du was, komm einfach und schau es dir an. Gib ihm eine Chance, komm einmal mit und schau es dir an. Und wisst ihr, vielleicht ist dir das aufgefallen, in 8 Jahren hatten wir immer genau das im Sinn. Wenn du jemanden einlädst und er endlich kommt und einmal nur kommt, dass dieser Gottesdienst, den er dann erleben wird, genauso stark ist wie jeder Gottesdienst in 8 Jahren jeden Sonntag. Weil es wäre doch furchtbar, wenn du jemanden einlädst und er endlich kommt und du dich so freust und jetzt steht er in der Tür und dann kommt eine Peinlichkeit nach der anderen und er fühlt sich schlecht und er fühlt sich keine Ahnung was und am Ende denkst du dir, oh Gott, hätte ich ihn doch nur letzten Sonntag eingeladen, das war so ein toller Gottesdienst. Aber diesen Sonntag, boah. Deswegen versuchen wir, so viel Energie wie möglich hineinzustecken, so gut wie möglich vorzubereiten zu sein. Niemals uns eine Nachlässigkeit zu geben, weil wir einfach wissen, dass wir jeden Sonntag Gäste haben und jedem eine Erfahrung bieten möchten, wo er jedenfalls nicht an irgendwelchen Dummheiten stolpert und sagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Wenn er dann für sich sagt, naja, das mit dem Jesus, das ist nichts für mich, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist seine persönliche Entscheidung, aber wir wollen nicht im Weg stehen. Und du willst nicht im Weg stehen und wir alle wollen zusammenarbeiten. Und wenn du dich vielleicht schon mal in den letzten 8 Jahren gefragt hast, warum betreiben die so einen Aufwand hier mit Dekorationen und mit Bildern und mit Musik und mit Licht und allem, warum? Es würde doch auch mit viel weniger gehen. Mit weniger geht's nicht. Mit weniger geht es nicht. Es geht nur mit schön. Es geht nur mit angemessen. Es geht nur mit der Sache angemessen. Es geht nicht mit weniger. Wenn du zum Beispiel heiratest, dann sagst du auch nicht zu der Braut, weißt du, so ein teures Kleid brauchst du gar nicht anzuziehen. Du kannst auch mit dem Sack kommen. Das geht auch mit weniger. Hauptsache, du kommst nicht nackig. Es ginge doch auch mit weniger. Warum musst du mit einem weißen Kleid kommen? Warum musst du mit einem schwarzen Anzug kommen? Warum? Warum musst du dich so hübsch machen? Warum? Und dann sagst du, weil es meine Hochzeit ist. Und weil es einfach nicht mit weniger geht. Weil es der Situation angemessen ist. Weil wir das feiern wollen, dass Jesus in unserer Mitte ist. Weil er der Herr der Herren ist und der König der Könige. Weil er lebt. Geht nicht mit weniger. Es geht höchstens mit mehr. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Boah, das muss für den Nathanael schwer gewesen sein. Ne? Also eben gerade war der, du hast ja gehört, was er gesagt hat, der war ja zynisch, der hat ja Vorurteile gehabt. Nazareth, also igittigittigitt. Hier kommt und Jesus schaut einfach in diesen Menschen hinein und sagt, schau mal, du bist eigentlich ein aufrechter Mensch. Und Nathanael staunt und sagt, woher kennst du mich? Woher kennst du mich, Jesus? Und das ist auch immer wieder mein Gebet, wenn Menschen hier in den Gottesdienst kommen und immer wieder haben wir das auch gehört, auch in Zeugnissen, in Berichten, Menschen sind hergekommen und haben erlebt, dass Gott sie kennt. Sie haben Dinge gehört in der Predigt, wo sie gesagt haben, das kann ja gar nicht sein, dass der das weiß, dass das jetzt gerade angesprochen wird. Gott kennt mich, Gott weiß genau, wer ich bin. Und das ist tatsächlich so, Gott kennt dich, er kennt deinen Vater, er kennt deine Mutter, er kennt deine Oma, er kennt deinen Opa, er kennt deinen Onkel und deine Tante, er kennt deine gesamte Familie, auf die du so stolz bist und auf die du dich an Weihnachten so sehr freust. Die kennt er alle und er weiß genau, in welcher Situation du bist. Kennt er alles, weiß genau, wer du bist. Jesus weiß es besser als alle anderen. Und Jesus sagt, bevor du noch mit Philippus diese Begegnung hattest, da habe ich dich gesehen. Bevor du noch eingeladen wurdest in das CZA, habe ich dich gesehen. Und hab dich lieb. Und dann habe ich dir den Philippus vorbeigeschickt, dass der dich einlädt. Und Gott sei Dank bist du der Einladung gefolgt. Und Gott sei Dank hast du dich einladen lassen. Gott sei Dank sitzt du hier und wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Und du kannst dir vorstellen, wie das diesen Nathanael erwischt hat. Das hat er überhaupt nicht gerechnet damit, dass Gott so lebendig ist, dass Gott so real erfahrbar ist, dass das so übernatürlich auch ist. Hab dich gesehen. Du saßt da unter dem Feigenbaum. Und dann sagt er, Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn. Und das hat er nicht einfach nur so gesagt, das hat er gerufen. Voller Begeisterung. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Siehst du, und das ist genau das, was passiert. Johannes hat gesagt, ich habe gesehen, wie der Heilige Geist auf ihn runtergekommen ist. Deswegen glaube ich, dass er der Sohn Gottes ist. Der Andreas hat das dem Petrus gesagt. Der Petrus hat es geglaubt. Der Philippus hat das dem Nathanael gesagt. Und der Nathanael hat diesen Jesus erlebt und hat gesagt, Mensch, krass, der lebt ja wirklich. Der ist ja wirklich heute hier. So wächst unser Glaube, wenn wir das beginnen zu erleben und wenn Gott uns so beginnt zu gebrauchen. Und wenn du jetzt am Ende nach Hause gehst, denk mal drüber nach, wer war in deinem Leben? Wen hat Gott gebraucht, dass du heute da bist, wo du bist? Und wissen diese Menschen, welche Rolle du in ihrem Leben gespielt hast? Und vielleicht magst du sie anrufen, vielleicht magst du ihnen eine Karte schreiben und sagen, du, ich wollte dir einfach mal Danke sagen. Mir ist das heute im Gottesdienst so klar geworden, du warst so ein zentraler Bestandteil und dass ich der bin, der ich heute bin. Vielen Dank, dass dich Gott gebraucht hat. Was meinst du, was das für eine Ermutigung auch ist für denjenigen, dem du das sagst, dem du das schreibst? Wie Gott diesen Menschen gebraucht hat. Und dann, wir leben alle von dieser Ermutigung. Wir leben alle davon, dass wir erfahren, dass Gott lebt, dass Gott uns gebraucht. Jesus sagt, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Gut, für dich ist das vielleicht überraschend, für mich ist das eher normal, aber okay, du glaubst es, weil ich dich sah. Du glaubst es, weil diese Predigt dich im Herzen erwischt hat. Du glaubst, weil du dich direkt angesprochen gefühlt hast. Und das ist auch immer wieder unser Gebet, jeden Sonntag, dass so viele Menschen wie möglich angesprochen werden. Aber dann endet er mit den Worten, du wirst größere Dinge sehen. Du wirst größere Dinge sehen als das. Und ich weiß nicht, für wen das heute ist, aber das ist eine Verheißung, die Gott dir heute zusprechen möchte. Du wirst größere Dinge sehen als das. Und ich nehme diese Verheißung auch für uns als Gemeinde. Wir werden größere Dinge sehen als das. Wir werden größere Dinge sehen. Und ich feiere das total, dass wir immer noch da sind und dass wir stark sind. Ich feiere das, dass wir zusammengewachsen sind, dass wir mehr voneinander auch spüren und einander sehen und wahrnehmen. Und ich feiere das, dass wir gerade auf dem Weg sind, wie wir unseren Glauben neu beleben können. Und dann ist das natürlich ein unglaublicher Kontrast. Du voll Glaube, voll Zuversicht, voll von dem Bewusstsein, dass Jesus lebt und mit dir ist, in einer Welt, die deprimierter, frustrierter, leerer gar nicht sein kann. Und dann passiert genau das, was Nico in seiner ersten Predigt gepredigt hat. Dann werden wir so strahlen, dass die Leute sagen, du, was hast du eigentlich? Und dann sagst du, wir haben den gefunden, von dem wir in zwei Advente und dann ist Weihnachten, es sind noch ungefähr 20 Tage, ziemlich genau sogar 19 Tage noch. Wir haben den gefunden, von dem wir Weihnachten feiern werden, der Mensch geworden ist. Jesus. Lass uns ihn mit dem letzten Lied noch anbeten.